Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Auf diese Weise erfüllten Jakobs Söhne den Wunsch ihres Vaters. Sie brachten seinen Leichnam nach Kanaan und begruben ihn dort in der Höhle auf dem Landstück Machpela bei Mamre, das Abraham von dem Hethiter Ephron als Grabstätte für seine Familie gekauft hatte. Nachdem er seinen Vater begraben hatte, kehrte Josef mit seinen Brüdern und allen anderen, die ihn zum Begräbnis seines Vaters begleitet hatten, nach Ägypten zurück. Weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das Böse rächt, das wir ihm angetan haben, sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr getan habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen.
Ich vermute, wenn wir heute Menschen danach fragen, womit sie die größten Schwierigkeiten beim christlichen Glauben haben, dann werden die ersten Antworten nicht sein, ja, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder ich weiß nicht, ob ich Wunder wirklich für wahr halten kann. Ich glaube, dass es eher persönliche Fragen sein werden, die uns Schwierigkeiten machen. Wenn, warum lässt Gott dann das zu? Wenn es einen guten Gott gibt, warum passiert mir dann das und das? Wenn es wirklich einen Gott gibt, warum dann? Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben letzten Gottesdienst angefangen mit unserer neuen Predigtserie Wir sind Helden. Und wir schauen uns in den nächsten Wochen 6 Personen an, 3 Männer und 3 Frauen, über die Bibel sagt, das waren Helden. Nicht, weil die fehlerlose Übermenschen waren, ganz im Gegenteil, sie waren normale, schwache Menschen, sondern weil sie in unglaublichen Situationen in ihrem Leben unglaublich auf Gott vertraut haben. Gerade und in den schwierigen Situationen an Gott festgehalten haben. Und sie werden im Neuen Testament, im späteren, hinteren Teil der Bibel, als Helden, als Glaubenshelden bezeichnet. Beim letzten Mal hat Toni über Abraham gepredigt. Abraham lebte von 2166 bis 1991 vor Christus. Heute geht es um seinen Urenkel, Josef. Der lebte ungefähr von 1916 bis 1806 vor Christus. Nagelt mich nicht auf die exakten Zahlen fest. Es gibt da unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse. Was ich eigentlich sagen will, ist, es geht bei diesen Helden, die wir uns anschauen, um historische Personen. Um Menschen, die wirklich gelebt haben, die wirklich Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und ihre Erfahrungen mit Gott scheinen so wichtig für uns zu sein, dass Gott dafür gesorgt hat, dass ihre Geschichte sich in der Bibel findet und uns zur Verfügung steht. Josef und sein Uropa Abraham haben sich leider nie kennengelernt. Aber vielleicht erinnert ihr euch an die besondere Zusage, die Gott Abraham und seiner Familie gegeben hat. Viele Nachkommen, Josef war einer davon, viel Land und viel Segen. Und darum hätte Gott es auch nie zugelassen, dass Abraham seinen Sohn Isaak, was wir uns letztes Mal angeguckt haben, dass er diesen Sohn wirklich tötet, wirklich opfert. Gottes Absicht ist es, Leben zu erhalten. Und das sehen wir auch in dem Abschnitt, den wir uns heute angucken. Mit dieser Familie von Abraham wollte Gott diese Zerstörung, diesen Zerbruch, dieses Chaos, was durch den Sündenfall in die Welt gekommen war, wieder herstellen, wieder anfangen herzustellen, wieder reparieren. Und wir werden sehen, dass das auf der einen Seite nicht und auf der anderen Seite aber doch gelungen ist mit dieser Familie. Nicht mit den Menschen dieser Familie, dafür waren sie zu menschlich, zu schwach, Sünder, schuldig, Egoisten. Aber doch auch durch diese Familie, weil viele, 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 viele Generationen später aus dieser Familie Jesus Christus, der Sohn Gottes, geboren ist, der Retter dieser Welt. In Matthäus finden wir den Stammbaum. Isaak, der Junge auf dem Opferaltar, war also der Opa von Josef, über den wir heute nachdenken. Und Gott hatte auf eine sehr, sehr krasse Art und Weise Abrahams Glauben getestet und Abraham getestet, wie wichtig ihm wirklich Gott ist. Und Abraham hat gezeigt, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott die Kontrolle hat. Egal, wie sich das für mich anfühlt und egal, was das für mich bedeutet. Und ich habe diese Woche häufig an meinem Schreibtisch gesessen und habe gedacht, wie oft hat wohl Josef seinen Opa Isaak gefragt, Opa, erzähl mir nochmal die Geschichte mit dem Messer. Und als plötzlich diese Ziege, dieser Bock irgendwo im Busch war und Gott mit euch gesprochen hat. Erzähl mir noch davon. Oder sein Papa Jakob. Papa, erzähl mir von deinen Erfahrungen mit Gott, die du gemacht hast. Ich glaube, Papa und Opa haben den Glauben von Josef, den wir gleich in diesem Text entdecken werden, enorm geprägt. Enorm geprägt. Und in diesem Abschnitt hier wird so viel von Josefs Charakter und von seinem Wesen deutlich. Erinnerst du dich an eine Situation in deinem Leben, wo scheinbar alles, was schief gehen kann, auch schief geht oder schief gegangen ist? Wo du das Gefühl hast, alles und jeder war irgendwie gegen dich? Alles läuft aus dem Ruder? Und ich glaube, das sind häufig die Momente, in denen Gott hinter den Kulissen an etwas viel Größerem und an etwas viel Besserem baut. Ich glaube, das sind aber auch häufig die Momente, die sich so heftig und so einsam und so schmerzhaft und so schrecklich anfühlen, dass in diesen Momenten häufig Entscheidungen gegen Gott fallen, die dann verhindern, dass wir das, was Gott eigentlich vorhat, erkennen. Und Josef hat in seinem Leben dieses ständige Auf und Ab erlebt. Er war der Lieblingssohn, 12 Söhne, er war der Liebling. Seine Brüder, die 11, haben ihn dafür gehasst. Er war unterwegs zu ihnen, vom Papa geschickt, er sollte Essen aufs Feld bringen, hat sie gesucht. Als sie ihn sehen, kriegen sie Mordgedanken. Josef hat von Gott die Fähigkeit geschenkt bekommen, zu träumen und Träume von anderen zu deuten. Aber damit hat er sich nicht nur Freunde gemacht mit dem, was er da gesagt hat. Seine Brüder haben sich dann dafür entschieden, ihn nicht umzubringen, sondern nur als Sklave zu verkaufen. Seinen Lieblingssohn Mantel haben sie in Blut eingetunkt und dem Papa irgendeine Geschichte erzählt von einem wilden Tier und hat leider nicht überlebt und schade. In Ägypten ist Josef relativ schnell, relativ erfolgreich und dann muss er in den Knast für etwas, was er nicht getan hat. Im Knast ist er wieder relativ schnell erfolgreich. Er hat das Vertrauen der Mitgefangenen und der Wärter. Er deutet Träume seiner Mitgefangenen, sagt die Wahrheit, sagt dem einen, bitte leg ein gutes Wort für mich ein beim Pharao, der ist kaum raus, vergisst ihn, Jahre vergehen. Und Josef bleibt im Knast. Dann träumt der Pharao etwas und niemand ist in der Lage, diese Träume zu deuten. Niemand ist in der Lage, ihm zu sagen, was das bedeutet. Und dann erinnert sich nach Jahren dieser ehemalige Mitgefangene und sagt, da war doch was. Da war doch Josef. Und dann kommt Josef zum Pharao, deutet seine Träume, sagt ihm, was passieren wird und wird aufgrund seiner Weisheit und seiner Klugheit, wo Josef sagt, die kommt von Gott, zum Ministerpräsidenten von Ägypten befördert. Das ist eine Karriere. Und als dann der ganze Mittlere Osten unter einer großen Hungersnot leidet und es nur noch in Ägypten Getreide gibt, kommen aus allen Nachbarländern Menschen nach Ägypten gezogen, um dort Korn zu kaufen. Unter anderem auch Josefs Brüder. Und es passiert genau das, was er Jahrzehnte zuvor geträumt hat. Das wird in dem Moment Realität. Und sie knien sich vor ihm hin und sie verbeugen sich vor ihm und sie erkennen ihn nicht. Jahrzehntelang hat es ausgesehen, als sei die ganze Welt und das ganze Leben gegen Josef. Er hat seine Familie verloren, er hat sein Ansehen verloren, er hat seinen Besitz verloren, er musste in einer fremden Kultur, mit einer fremden Sprache, einer fremden Religion, mit fremden Menschen irgendwie versuchen klarzukommen, sich da irgendwie einzufuchsen und dann ständig immer wieder diese Tiefschläge, jahrelang unschuldig im Gefängnis gesessen und jetzt ist auch noch sein Papa gestorben, mit dem er nicht viel Zeit in seinem Leben verbracht hat. So hat Josefs Leben ausgesehen. Ständig. Ständig auf und ab. Und jetzt sind sie gerade wieder zurück in Ägypten, nachdem sie ihren Vater begraben haben, um ihm damit seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Bitte begrabt mich im Familiengrab. Und zack, sie sind zurück und das schlechte Gewissen der Brüder ist mit zurück. Und sie erinnern sich an alles, was sie ihm früher angetan haben und dachten, wow, jetzt, wo der Papa nicht mehr da ist, jetzt ist wahrscheinlich der Moment gekommen, wo er sich an uns rächen wird. Und irgendwie hat in dieser Familie schon immer Unehrlichkeit und Halbwahrheiten haben schon immer dazugehört. Und die 11 Jungs sind so feige, dass sie jemanden schicken und sagen, übrigens, Papa hat gesagt, sei nett zu uns. Und erst danach haben sie den Mumm, selbst hinzugehen und wieder verbeugen sie sich vor ihm und wieder gehen sie auf die Knie und sie sagen, wir wollen deine Diener sein. Und Josef kann nicht anders, als in diesem Moment unter Tränen zu sagen, hab doch keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten, Leben erhalten. Habt also keine Angst, ich selbst werde für euch und eure Familien sorgen. Und ich glaube, Josef fängt hier an dieser Stelle an zu weinen, weil er merkt, dass seine Brüder noch überhaupt nicht verstanden haben, dass er ihnen schon längst vergeben hat. Jahre zuvor, als sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Es ist nicht mehr nötig, dass ihr mir etwas ausrichten lasst, dass ihr jemand anderen schickt. Ich habe euch vergeben. Und wir sehen hier in Josef einen Mann, der gnädig zu anderen sein kann, weil sein Herz von der Gnade Gottes erfüllt und durch die Gnade Gottes verändert wurde. Und das hat Auswirkungen. Und ich glaube, das hat immer Auswirkungen. Immer wenn ein Herz von der Gnade Gottes verändert ist, hat es Auswirkungen. Ich möchte gerne drei Sachen mit euch anschauen, die mir in diesem Statement, diesen zwei Versen, 19, oder drei Verse, 19 bis 21, die mir in diesem Statement aufgefallen sind. Erstens, Josef möchte nicht Gottes Platz haben. Zweitens, Josef möchte Gottes Sicht haben. Und drittens, Josef möchte Gottes Liebe zeigen. Josef möchte nicht Gottes Platz haben. Habt keine Angst vor mir, bin ich etwa an Gottes Stelle? Josef sagt hier, ich bin doch nicht Gott. Mir steht es gar nicht zu, mich an euch zu rächen. Mir steht es gar nicht zu, euch zu verurteilen. Und Josef spricht hier mit einer unglaublichen Ehrlichkeit das Hauptproblem von uns Menschen an. Wir wollen gerne wie Gott sein. Wir wollen gerne Gott sein. Und das äußert sich dadurch, dass wir selbst beurteilen und entscheiden wollen, was gut und richtig ist. Wir wollen über das urteilen, was andere sagen. Wir urteilen über das, was andere tun. Wir wollen festlegen, was für uns dran ist oder was für uns nicht dran ist im Moment, was richtig, was falsch ist. Und wenn sich etwas komisch anfühlt, dann kann es doch wohl nicht richtig sein. Josefs Frage, bin ich etwa an Gottes Stelle, bringt uns zurück zum Anfang der Menschheitsgeschichte. Die ersten Menschen in perfekten Umständen erliegen der einzigen Versuchung, die sie haben. Sie wollen gerne Gott sein. Sie wollen gerne selbst entscheiden, was gut und richtig und falsch ist. Und ausgelöst wird dieses Verlangen durch die Frage der Schlange: Sollte Gott wirklich gesagt haben, esst ruhig von dieser Frucht? Sie wird euch dabei helfen zu entscheiden, was gut und richtig ist. Er will das nur nicht, weil er weiß, dass ihr dann sein werdet wie er. Und anstatt Gott zu vertrauen, wollen wir Menschen lieber Gottes Stelle, seinen Platz einnehmen. Und immer dann, wenn wir verurteilen und immer dann, wenn wir urteilen und immer dann, wenn wir beurteilen, und glaub mir, ich habe mich hier oft wiedergefunden, immer dann, wenn wir Rachegelüste haben, immer dann, wenn wir meinen, Gott auf die Sprünge helfen zu müssen, immer dann, wenn wir meinen, eine Situation besser beurteilen zu können, als er das kann, immer dann, wenn wir die Wahrheit seiner Aussagen, die Wahrheit der Bibel in Frage stellen, immer dann nehmen wir Gottes Stelle ein. Und wir spielen uns auf, als wären wir Gott und als hätten wir den Plan. Und Josef schafft es hier, Gott Gott sein zu lassen. Gott, du weißt Dinge, die ich nicht weiß. Du kannst viel besser beurteilen, was dran ist. Ich wünschte mir, dass die Dinge so und so und so laufen, aber du weißt es besser. Ich kann das im Moment, meine Situation, nur ganz schwer aushalten, aber du hast versprochen, bei mir zu sein. Ich weiß nicht, wie ich mit meiner Einsamkeit und meinen Sehnsüchten und mit meinen Gedanken klarkommen soll, aber du hast versprochen, mir zu helfen. Das sind Gedanken, die nennt man auch Gebet. Und wahrscheinlich hat Josef über die Jahre und in seiner Verzweiflung mit Gott und durch diese Verzweiflung hindurch zu einer gewissen Gelassenheit von Gott gefunden. Und er sagt, mein Leben wird leichter, wenn ich Dinge loslasse, für die ich gar nicht verantwortlich bin und die ich sowieso nicht ändern kann. Und wenn ich die Dinge abgebe, die ich sowieso nicht objektiv beurteilen kann. Josef sagt hier, ich habe euch schon vergeben. Es steht mir gar nicht zu, euch nicht zu vergeben. Ich bin doch selbst schuldig, wie alle anderen auch. Ich bin eigentlich gar kein Held. Und deswegen sagt Gott auch später im 5. Buch Mose, überlasst das mir. Unrecht zu rächen ist meine Sache. Gott ist der Gott der Gerechtigkeit. Er wird Recht sprechen. Und damit müssen wir uns gar nicht aufhalten. Das kostet so viel Kraft und das lenkt uns von Sachen ab, für die wir verantwortlich sind. Und außerdem wird es immer ungerecht sein, weil wir gar nicht in der Lage sind, eine Situation angemessen zu beurteilen. Uns fehlen doch oft die wesentlichen Infos über Geschichte, über Ereignisse, über Personen, über Umstände, über Einflüsse, die es gab. Das wissen wir doch alles gar nicht. Und all diese Infos hat aber Gott. Und er ist der Einzige, der urteilen kann, ohne dabei selbst zu sündigen. Also ein gerechtes Urteil sprechen wird. Was können wir von Josef lernen? Ich glaube, je mehr wir uns danach sehnen, Gottes Platz einzunehmen, aus welchen Motiven auch immer, desto mehr werden wir sündigen. Je mehr wir uns Je weniger wir versuchen, Gottes Platz einzunehmen, desto ähnlicher werden wir ihm werden. Das ist wieder diese Umkehrung des Evangeliums. Je weniger wir versuchen, so zu sein wie Gott und seine Aufgaben zu übernehmen, desto mehr werden wir ihm ähnlicher werden. Das Zweite. Neben dem von Gnade veränderten Herzen, was immer weniger Gottes Platz einnehmen will, ist das Zweite, Josef möchte Gottes Sicht einnehmen. Ich komme jetzt langsam in das Alter, in dem man im Sommer zum Wandern ins Allgäu fährt. Und wenn man sich irgendwo verlaufen hat, dann nützt es nichts, im Tal zu bleiben, zwischen den Bäumen und zwischen den Bergen. Das hilft einem nicht wirklich weiter. In so einem Moment ist es wichtig, auf eine Anhöhe zu kommen, wo keine Bäume sind, wo man sieht, ah, da ist die Stadt, okay, da bin ich hergekommen, okay, jetzt habe ich wieder die Orientierung. Also, die Sache der Perspektive ist extrem wichtig. Und ich glaube, es gibt zwei Perspektiven, aus denen wir auf die verschiedenen Situationen in unserem Leben schauen können. Da gibt es einmal diese Talperspektive, umringt von Bäumen und Bergen, und es gibt die Draufsicht, Gottes Perspektive. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die Josef hier eingenommen hat, wenn er Situationen in seinem Leben beurteilt und wenn er sagt, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Das kann niemand sagen, der irgendwo verzweifelt im Tal herumirrt. Die Talsicht ist, ihr habt es böse mit mir gemeint. Das Leben ist nicht gut zu mir, alles ist schwer. Die Gottsicht, die Draufsicht ist, Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Die normale, die menschliche, die natürliche Sichtweise ist immer die Talsicht. Und die unterscheidet sich, da gibt es die Taloptimisten, die sagen, das Leben ist doch gar nicht so schlimm, es ist doch alles gut, wenn du nett bist zu Menschen, werden die Menschen meistens nett sein zu dir. Wenn du nett bist zu Gott, dann wird er dich sehr wahrscheinlich segnen und so schlimm ist das doch alles gar nicht. Und dann gibt es die Talpessimisten, die sagen, du kannst niemandem trauen, das Leben ist extrem schlimm und wenn es dir im Moment gut geht, warte einfach ab, das wird sich von alleine ändern. Und bei den Taloptimisten sind die Schwierigkeiten die Ausnahme, bei den Talpessimisten sind die Schwierigkeiten die Regel. Und egal, wo du dich jetzt einsortiert hast, ob Optimist oder Pessimist, es ist und bleibt die Talperspektive. Wenn das Leben gut läuft, haben wir kein Problem mit einem guten Gott. Wenn das Leben schlecht läuft, dann ist es ein schlechter Gott oder wir zweifeln an seiner Existenz. Josef hat irgendwie gelernt, diese Extreme zusammenzubringen. Seine Erfahrung ist, das Leben ist hart, das Leben ist schrecklich, das Leben ist einsam, das Leben ist brutal, das Leben tut weh, aber Gott ist gut. Nicht entweder das Leben ist gut, also ist Gott gut, oder das Leben ist schlecht, also ist Gott schlecht, sondern das Leben ist schlecht und schrecklich manchmal, aber es ändert nichts daran, dass Gott gut ist. Und das ist dieser gesunde Realismus, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, den ich an der Bibel so mag, wo Gott uns gar nichts vormacht. Er sagt, ja, das ist keine Frage, es wird schwierig in vielen Momenten. Wenn ihr mir folgt, werdet ihr Probleme bekommen, die ihr nicht hättet, wenn ihr mir nicht folgt. Das ist die Realität. Aber Gott sagt, ich weiß auch, wo es herkommt. Und ich kenne einen Ausweg. Und ich habe eine neue Perspektive. Also, Josef sagt hier ganz realistisch, das Leben ist voll von schwierigen Momenten. Das ist keine Frage, das ist auch keine Einbildung. Wir brauchen es nicht anders zu erwarten, aber Gott ist dabei, alles zum Guten zu wenden. Selbst wenn es Jahre oder Jahrzehnte oder noch länger dauert und wir niemals, während wir leben, rauskriegen, wofür es gut war. So eine Sichtweise kann man nur bekommen durch eine Beziehung zu Gott. So eine Sicht hat kein Mensch von sich aus. Das funktioniert nicht. Diese Wahrheit, diese übernatürliche Einsicht, die werden wir nur verstehen, wenn Gott uns durch seinen Heiligen Geist die Augen öffnet und uns hineinnimmt in seine Perspektive und er uns Einblicke gibt in das, was er sieht. Und das nennt die Bibel Offenbarung, eine neue Perspektive oder Glaube. In den letzten Monaten haben mir einige Studenten erzählt, dass häufig in der einen, oder das ist scheinbar jetzt normal ist, in der Einführungswoche des Studiums gesagt zu bekommen, wie viele Prozent definitiv das Studium nicht schaffen werden. Das ist vielleicht realistisch, aber nicht super motivierend. Und ich habe gedacht, ja, bei diesem vorprogrammierten Scheitern mit Absagen, wenn ich mich irgendwo beworben habe, mit dem Tiefschlag von beendeten Beziehungen, mit Versagen, zerplatzen Träume. Vielleicht zerplatzt Unterstützung. Vielleicht zerplatzen Freundschaften. Vielleicht zerplatzen Erwartungen, die Eltern hatten. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Strategien, mit Frust, Niederlage und Versagen umzugehen. Die eine ist, man kann sich das schön saufen. Oder zumindest gleichgültig. Aber keine Strategie, die dauerhaft gut ist. Eine andere Strategie ist, Menschen werden sauer auf die oder auf den Menschen, der einem das angetan hat. Und das führt auf Dauer zu Bitterkeit. Welche Strategie hast du, mit Versagen umzugehen? Vielleicht liefert uns Josef hier eine neue Strategie. Und dazu müssen wir kurz eine Generation in dieser Familie zurückgehen, zu Josefs Papa Jakob. Josefs Papa Jakob war ein Betrüger durch und durch. Er hat seinen Vater betrogen, er hat seinen Zwillingsbruder betrogen um das Erstgeburtsrecht und aufgrund seiner Schuld durch das Betrügen ist er von zu Hause abgehauen und vor seinem Bruder geflohen. Also sein Leben war total von Schuld und von Betrug durchzogen und vergiftet. Denkt daran, er ist Teil der Familie mit der großen Verheißung, die Gott in jeder Generation erneuert hat. Aber weil er gesündigt hat und abgehauen ist, hat er seine große Liebe getroffen, Rahel. Und weil er gesündigt hat und abgehauen ist und seine große Liebe Rahel getroffen hat, haben die beiden Kinder bekommen. Und weil die beiden Kinder bekommen haben, konnte sich die Linie fortsetzen, bis über viele Generationen Jesus Christus, der Retter dieser Welt, aus dieser Familie geboren ist. Stellt sich die Frage, war dieser Betrug und das Leben, was er geführt hat, also okay, gut, sogar förderlich? Und ich würde sagen, nein. Er hätte natürlich nicht sündigen sollen. Durch die Sünde und durch die Schuld in seinem Leben kam unglaubliches Leid in diese Familie, für das er selbst verantwortlich war. Dann stellt sich die nächste Frage, hat also Gott einen Plan B für sein Leben aus der Schublade geholt? Und dann fällt es mir relativ schwer zu glauben, dass Jesus Christus als Retter der Welt das Ergebnis von einem Plan B ist. Kann es vielleicht sein, dass es gar keinen Plan B für unser Leben braucht? Weil niemand und nichts es schafft, Gottes liebevollen Plan A für unser Leben zu zerstören oder ins Wanken zu bringen oder aus dem Gleichgewicht, aus der Ordnung zu bringen. Josef sagt hier, ich kann euch vergeben, weil ihr mich nicht vernichten könnt. Ihr habt es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ihr hattet böse Absichten, aber Gott hat etwas extrem Gutes daraus gemacht. Schon bei der ersten Begegnung sagt Josef, versteht ihr, Gott hat mich vor euch her nach Ägypten geschickt, damit viele Menschen gerettet werden. was würde das, was könnte das für dein Leben bedeuten, wenn das wirklich stimmt? Wenn Gott wirklich so ist, wenn Gott wirklich so tickt, wenn wir so eine Sicht von unserem Leben bekommen könnten. Glaubst du, dass alles zu deinem Besten dient? Oder nehmen wir doch immer wieder Gottes Platz ein im Beurteilen von Momenten, von Situationen, von Gefühlen? Was für einen Unterschied würde es machen, wenn wir das wirklich glauben könnten und glauben würden? Schlechte und schlimme Dinge passieren und trotzdem ist Gott gut und führt zu einem guten Ziel. Und der dritte und letzte Punkt, Gott möchte Josefs Liebe zeigen. Ich glaube, jeder Psychotherapeut, der Menschen liebt und der seinen Job liebt, hätte Freude daran gehabt, mit Josef zu arbeiten. Aufgrund seiner Familiengeschichte und dem, was er erlebt hat. Aber davon lesen wir hier gar nichts. Stattdessen sagt Josef einfach, habt keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Warum ist Josef nicht nach so langer Zeit verbittert? Warum konnte er seine Brüder, die jahrelang seine Feinde waren, lieben? Warum konnte er ihnen vergeben? Und was hat das mit uns zu tun, dass er so ein Glaubensheld war und ich weiß, ich bin's nicht? Er hat nicht Gottes Platz eingenommen, er hat immer gesagt, es war Gott, er hat mich vor euch her, er hat es, der Träume deutet und so weiter. Seine Draufsicht hat in dieser Situation verhindert, dass er dem Bedürfnis, was er bestimmt auch hatte, nach Rache nicht nachgegeben hat. Und er glaubte, wahrscheinlich von Papa und Opa geprägt, dass Gott es gut machen wird und niemand wird Gottes Plan ändern. Und um zu verstehen, was das für uns bedeutet, müssen wir einige Generationen in die andere Richtung nach vorne gehen. Circa 1800 Jahre. Jesus Christus, der Messias, sitzt in Galiläa und unterhält sich mit seinen Jüngern über einen Mann, der heißt Johannes der Täufer, und über dessen Glauben. Und Jesus Christus sagt zu seinen Jüngern, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und der Zusammenhang macht klar, es geht nicht um seine Körpergröße, sondern um seinen Glauben. Jesus sagt hier also, Johannes der Täufer ist noch größer als Josef und Abraham und David und Mose und all die Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Und dann sagt er weiter, aber selbst der Geringste im Himmelreich ist größer als Johannes der Täufer. Was meint er hier? Jeder, der das Evangelium von Jesus Christus kennt, hat ein viel umfassenderes Wissen als Abraham und Josef und David und alle Menschen im Alten Testament je gehabt haben. Und in diesem Wissen steckt so unglaublich viel Potenzial. Warum? Abraham und Josef haben an einen Gott geglaubt, von dem sie relativ allgemein wussten, er liebt mich, obwohl ich es offensichtlich nicht verdient habe. Wir, die wir von Jesus Christus wissen, können viel konkreter wissen, was das bedeutet. Wie Josef war Jesus von seinem Vater getrennt. Wie Josef wurde Jesus für ein paar Silberstücke verraten. Wie Josef wurde Jesus wegen Aussagen, die er gemacht hat, gehasst. Wie Josef wurde er gefangen und wurde bestraft, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Wie Josef fallen auch vor ihm alle die auf die Knie, die ihn vorher verraten und verkauft haben. Wie Josef vergibt Jesus denen, die vor ihm auf die Knie fallen. Und auch Jesus hat seine Macht benutzt, um Menschen zu retten und um Leben zu erhalten. Und zwar nicht nur mit ein bisschen Getreide, sondern indem er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und wie Josef sitzt Jesus zur Rechten des Königs und gibt Mut und Hoffnung und Zuversicht. Und es braucht keinen Mittler, um direkt zu ihm zu kommen. Niemanden, der ihn daran erinnern muss, dass wir eigentlich doch gar nicht so verkehrt sind und sei bitte nett zu uns. Er hat uns vergeben, obwohl wir nicht nett sind. Josef hat gesagt, ich bin doch nicht Gott. Wie Louis van Gaal, habe ich euch abgedruckt. Ich bin doch nicht Gott. Jesus hat gesagt, ich bin Gott, aber ich verzichte für euch auf meine Stellung und bin Sklave geworden und Diener für euch, um euch zu retten. Dafür bin ich umgebracht worden. Josef wurde verschont. Und wer mir vertraut, egal wie gering du dich fühlst und an mich glaubt, in dem sieht der gerechte Gott sein eigenes Kind und damit etwas viel Größeres, als Johannes der Täufer war. Und das können wir haben. Jesus ist das perfekte Beispiel dafür, dass Gott aus bösen Wegen, aus Ablehnung etwas Gutes, etwas Perfektes macht. Und das Kreuz ist das Zeichen dafür. Josef wusste noch nicht, dass viele Jahre später Jesus Christus auch für seine Schuld sterben musste. Kannst du erkennen, zu was Gott bereit war für dich? Wie viel mehr Beweise brauchen wir eigentlich noch oder wollen wir eigentlich noch, um zu glauben, dass Gott aus unserem Leben etwas Perfektes machen kann und etwas Perfektes machen will? Egal, wie es sich gerade anfühlt, es braucht keinen Plan B. Wenn wir so viel mehr wissen, als Josef wusste, und dadurch eine so viel größere Sicherheit haben, als er hatte, wie viel mehr Potenzial steckt in unserem Leben, dass wir leben können jetzt?